Lieber Hörer, herzlich willkommen zu dem Podcast M&A und Currywurst. Hier erfährst du alles Wissenswerte rund um Unternehmenstransaktionen und Brancheninsights in Kombination mit einer leckeren Currywurst, passend zu deiner Mittagspause.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge M&A und Currywurst. Heute mit unseren Gästen Thorsten Rode und Johannes Beyer. Vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Ihr beide habt ja die Kanzlei Rode und Beyer gegründet. Vielleicht vorab erstmal, dass wir uns euren Zuschauern oder unseren Zuhörern und Zuschauern erstmal ein bisschen vorstellen. Was macht ihr eigentlich so den ganzen Tag und wieso in die Selbstständigkeit mit der eigenen Kanzlei?
Das waren natürlich jetzt sehr viele Fragen auf einmal. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, wir sind sehr froh, dass wir hier sein dürfen und mit euch über die spannenden Themen M&A und Currywurst zu sprechen.
Ja, Fokus auf Currywurst.
Vor allem, ja. Ich glaube, die Hintergründe, warum macht man das, sind sehr, sehr multidimensional. Wir kommen beide aus dem Großkanzlei-Kontext. Und wenn man lange in der Großkanzlei ist, stellt man, glaube ich, vielfach fest, dass es Themen gibt, die würde man anders machen. Über die kann man sich beschweren oder man kann irgendwann sagen, okay, ich mache es jetzt halt besser. Und bei uns war halt jetzt irgendwann der Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, wir würden es gerne einfach mal alleine versuchen und besser machen und unsere Mandanten dann vielleicht gewisserweise die Erfahrungen, die wir aus den Großkanzleien mitgenommen haben, weitergeben, auch in ein Marktsegment, wo die Professionalisierung ansonsten noch nicht allzu hoch ist. Ja? Also Small-Cap, Mid-Cap-Bereich mit Großkanzlei Schlagkraft, ja.
Ich glaube, das beschreibt auch schon ganz gut, was wir so den ganzen Tag machen. Nämlich, wir machen den ganzen Tag Transaktionen. Ja? Und dann auch noch so ein bisschen Gesellschaftsrecht dazu. Und im Wesentlichen, wie der Thorsten schon angeschnitten hat, also Transaktionsgröße wahrscheinlich bis so zum mittleren, oberen Midcap-Bereich und da dann aber auch die ganze Bandbreite. Also angefangen bei der Venture-Finanzierung, Growth, über dann die klassische Unternehmensnachfolge, oft auch mit inhabergeführten Konstellationen, die dann kulturell schon ganz spannende Herausforderungen auch manchmal bieten, bis dann eben zum ganz klassischen PE und Strategen-M&A.
Ja. Ich glaube, das eint uns so ein bisschen in der Gründergeschichte. Ja. Also die Überlegungen waren bei uns ja vergleichbar. Wenn ihr auf die letzten Monate und Jahre zurückschaut, was waren für euch die größten Herausforderungen im Rahmen der eigenen Gründung?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es gab sehr, sehr viele Herausforderungen. Die größte Frage, die man sich wahrscheinlich typischerweise stellt, ist, wie kommt man eigentlich an Mandate? Das ist ja immer, auch in Großkanzleien ja ein wesentlicher Punkt, ne? In der Großkanzlei ist es so, jedenfalls als Associate, wenn man noch kein Partner ist, man kommt irgendwie ins Büro und man hat dann die Themen, die man bearbeiten soll, liegen auf dem Tisch. Ja. Und du denkst halt darüber nach, wie mache ich jetzt meine Sachen vor allem richtig und so gut, wie ich nur kann. Man denkt aber weniger über Kanzleistrategie nach, wahrscheinlich auch gar nicht mal so viel über Mandantenmanagement, ja, dass man nicht nur das eine für den Mandanten macht, sondern überlegt, was hat der vielleicht noch? Mhm. Und bei uns war das jetzt so, dass die Selbstständigkeit eigentlich schon so weit war, dass wir immer was zu tun haben. Vielleicht ist es am Anfang so, dass man überlegen muss, mache ich auch immer die richtigen Sachen? Also wie verwende ich eigentlich meine Zeit? Wie mache ich Marketing? Wie mache ich Business Development? Wie mache ich HR? Also alle Themen, die man als Jurist nicht gelernt hat, in die man dann als Unternehmer reinwächst, ich glaube, das ist eine Herausforderung, die auch andauert. Also wir fragen uns das eigentlich jeden Tag.
Ja. Also ich finde den Punkt sehr gut, wie verwende ich meine Zeit eigentlich? Weil ich glaube, das eint uns auch da. Ich finde es im juristischen Kontext nochmal bemerkenswerter, muss ich ehrlicherweise sagen, weil der Umstand der unternehmerischen Organisation oder sag mal, nicht Umstand, sondern das Talent oder die Passion dafür zu haben, ich gefühlt im juristischen Umfeld weniger sehe als jetzt im M&A-Kontext oder in anderen Beratungshäusern. Also von daher an der Stelle auf jeden Fall schon mal Chapeau. Wenn ihr auf euren Alltag blickt, du hast gerade so einen Umriss gegeben, der da natürlich auch viele Parallelen zu uns hat, was die Unternehmensorganisation angeht, ist natürlich weiterhin ein wesentlicher Teil eurer Tagesgestaltung, das Projekt an sich, ja, das M&A-Projekt, das Beratungsprojekt. Was sind aus eurer Sicht so die größten Fallstricke, die euch da in M&A-Themen oder in Nachfolgeprozessen begegnen?
Ich glaube tatsächlich, was eine ganz große Herausforderung ist, gerade in Nachfolgekonstellationen, ist, dass man relativ spät eingebunden wird als Anwalt. Und häufig in einen Prozess dazukommt und dann an ganz vielen Stellen eher so ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben muss, als dass man sagen könnte, ich kann jetzt mit der Blaupause die Transaktion so aufziehen, also klassischerweise, wenn man ein Sales-Side-Mandat nimmt, einen Nachfolgeprozess betreut. Und dann wäre ja die Wunschvorstellung von M&A-Beraterseite, von Financial-Seite, von Legal-Seite, dass sich die Berater gemeinsam mit den Verkäufern zusammensetzen und sagen, wie ziehen wir den Prozess auf? Zumeist ist es so, dass man irgendwann dazukommt, vor allem wenn dann schon mal ein Punkt so ein bisschen kritisch wird. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung in so einem Prozess, zu sagen, man kann dann die kritischen Punkte pragmatisch einfangen. Ja? Und dann auch sagen, wenn jetzt vielleicht mal so ein bisschen Sand im Getriebe ist, wie kommen wir irgendwie weiter? Ja? Und machen nicht den klassischen Juristen und verhärten uns irgendwo, oder, sondern denken auch so, vielleicht gehen einen Schritt zurück und denken einfach pragmatisch, wo möchte der Mandant, wo möchte der Unternehmer, die Unternehmerin hin im Zweifel? Ja. Das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung.
Ab wann würdet ihr denn gerne in den Prozess mit dazukommen? Natürlich immer möglichst früh, weiß ich auch, aber ab wann macht es aus eurer Sicht denn wirklich Sinn? Oder ab wann sollte man die Empfehlung aussprechen? Ich sag mal, wir als M&A-Berater sind ja sehr, sehr früh dran. Wenn wir mandatiert sind, versuchen wir erstmal das Setup zu finden und alles soweit vorzubereiten. Und dann kommt irgendwann die Frage, okay, wann nehmen wir denn jetzt den Anwalt mit dazu? Also auch manchmal von seitens des Unternehmers, unseres Mandanten. Und wie schaut ihr denn da drauf?
Ich glaube, es macht schon Sinn ab Teaser. Also wenn ihr anfangt, die Unterlagen vorzubereiten und die Ansprache der Bieter vorbereitet, das ist, glaube ich, schon ein Punkt, wo wir gerne dabei wären. Nicht um Einfluss zu nehmen, also wir werden euch nicht in eure Teaser irgendwie reinquatschen und wir werden auch euer Infomemo im Zweifel nicht kommentieren. Wir würden aber einfach gerne schon uns auch vorbereiten inhaltlich. Ja, worum geht's? Was verkaufen wir? Wo wollen wir eigentlich hin? Was sind die wesentlichen Dinge, die wir erreichen wollen? Und dann würden wir gerne so ein bisschen mitsteuern. Ja, da geht's ja dann auch irgendwann um die Fragen, wie möchte ich eigentlich den Kaufpreismechanismus gestalten? Ja, was möchte ich für einen Prozess fahren? Mache ich das vielleicht so, dass ich erst die PEs anspreche oder erst nur die Strategen? Also Longlist, Shortlist, alles Dinge, die sich auch bei uns auswirken können auf unseren, sagen, auf unseren Prozess, auf unsere Struktur. Und dann geht es auch irgendwann los in die Vorbereitung im Datenraum. Und das ist dann, glaube ich, der späteste Punkt, wo wir mit reinkommen sollten, um dann zu verhindern, dass das, was der Johannes gerade gesagt hat, dass schon mal Sand im Getriebe ist, den wir dann versuchen müssen rauszuholen. Und der Grund, warum die Anwälte ja so spät reinkommen, ist ja häufig, dass man sagt, je früher ich die Anwälte reinnehme, desto eher fängt die Uhr an zu laufen und dann bezahle ich ja pro Stunde. Das heißt, idealerweise sage ich den Anwälten spät Bescheid, dann haben die am Tag nämlich nur 24 Stunden, die aufschreiben können. Ja, und das funktioniert bei uns nicht, weil wir ja von vornherein sagen, wir machen einfach ein Gesamtbudget. Auch was sich viele Kanzleien, glaube ich, nicht trauen, was aber sinnvoll ist, vor allem für den Mandanten. Dann machen wir ein Gesamtbudget und sagen, das kann das maximal kosten. Und wenn wir dann früher drin sind, können wir früher reagieren. Es wird aber nicht die Rechnung in irgendeiner Form nach oben beeinflussen.
Ja. Vielleicht sogar gerade im Gegenteil. Also das ist tatsächlich ein Effekt, den wir sehr häufig feststellen. Wenn man sich auch gerade was das Pricing als Kanzlei in den Gedanken macht, dass man sagt, was wird es denn, so wie es, glaube ich, jeder Unternehmer und jeder Dienstleister immer tun muss, was wird es denn eigentlich kosten, was sehen wir ab, was es kosten wird, und kann dann auch sagen, so, und jetzt arbeiten wir mit einem Cap und minimiert dadurch die Hemmschwelle, tatsächlich zu sagen, vielleicht holen wir uns mal jemanden dazu, der am Schluss all das, was wir jetzt tun, auch verhandeln muss. Dann haben wir festgestellt, dass es in Prozessen häufig dazu führt, dass die Rechnung sogar unter dem Cap ausfällt oder, wenn es gut läuft, auch geringer ausfällt, weil man einfach ganz viele Kinderkrankheiten einfach sagen kann, da sollten wir vielleicht ein bisschen Energie reinstecken und hier braucht ihr euch jetzt nicht lange aufhalten. Und ich glaube, deswegen hilft es einfach, wenn man da Hand in Hand arbeitet.
Ja, also das sind tatsächlich ja auch unsere Erfahrungswerte. Also je früher dort ein Dialog möglich ist, ich sage jetzt mal pauschal unter Beratern, nicht nur bezogen auf die juristische Seite, sondern auch die steuerliche Komponente ist ja wesentlich, um am Ende das Netto beim Mandanten irgendwie zu erhöhen. So, und auch dort, wenn ich zu spät oder zu weit drin bin im Prozess, ja, dann kann ich am Ende vielleicht auch gar nichts mehr so strukturieren, wie ich das, der individuellen Nachfolgesituation würdigend das hätte machen müssen. Von daher, glaube ich, ist dieses Modell grundsätzlich schon sehr transaktionsförderndes und risikominimierendes, einfach aus Sicht aller Beteiligten. wenn ihr, du hattest kurz umrissen, was so eure klassischen Kunden sind und in welchen Situationen ihr ins Spiel kommt. Habt ihr in irgendeiner Form, also was natürlich dann auch in unserem Setup häufig eine Rolle spielt, International Reach, beziehungsweise internationales Netzwerk. Spielt das für euch im Rahmen eurer Projekte auch eine entsprechende Rolle? Und wie auch da, junges Unternehmen, wie könnt ihr das abfangen, ja, wenn jemand jetzt anfängt, Tochtergesellschaften in den USA, in UK oder so zu haben und Investoren auch aus den Ländern kommen? Wie geht ihr derlei Themen an?
Wenn ich darf, du kannst gerne ergänzen. Ich glaube, einen großen Vorteil, den wir haben gegenüber der Arbeit in der Großkanzlei, die Großkanzlei ist ja meistens vernetzt in aller Welt. Ja. Eine internationale Großkanzlei hat einfach überall Büros und kann dann die Kollegen einbinden und dann relativ flexibel arbeiten. Das ist vermeintlich erstmal ein großer Vorteil und kann sich bei großen Transaktionen möglicherweise auch lohnen. Wir haben so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass es total cool ist, dass wir unsere Berater flexibel auswählen können, die wir mit einbinden wollen. Wir haben eine Kooperation mit einer Kanzlei in Österreich, mit der wir sehr viel machen. Aber wir sind trotzdem so flexibel, dass wir sagen, wir suchen jetzt nicht denjenigen, mit dem wir irgendwie verbandelt sind, aus und müssen den draufnehmen, sondern wir können pro Transaktion schauen, wer ist jetzt hier eigentlich am besten geeignet, den wir mit dazu nehmen. Also um die Frage kurz zu beantworten, wir haben ein großes internationales Netzwerk und überall, wo wir eine internationale Schnittstelle haben, nutzen wir das auch, sind aber eben nicht daran gebunden, Leute auszulasten, weil sie bei uns in der Kanzlei irgendwie mit drin hängen, sondern können jetzt die Leute auswählen, von denen wir glauben, dass sie am besten geeignet sind, den Job zu machen. Ja.
Ja, ihr hattet ja auch nochmal erwähnt, ihr wollt früh dabei sein, um halt gewisse Kinderkrankheiten irgendwie zu vermeiden und auch vorzubeugen. Vielleicht für unsere Zuschauer und Zuhörer, was sind dann so die typischen Kinderkrankheiten oder Fehler, die halt passieren können, wo ihr sagt, das könnte man vermeiden, wenn man halt irgendwie früh mit dabei ist?
Also jetzt, es gibt so die ganzen Themen, wenn ihr jetzt auf einer Transaktion mit drauf seid, die dann sicher nicht passieren, aber das geht los bei der Strukturierung des Teasers. Welche Form von Angeboten du bekommst und wie der Kaufpreis sich gestalten soll, bis hin zu, dass du, wir hatten in anderer Gelegenheit schon mal dazu gesprochen, dass du einen Exit von einem Growth-Unternehmen betreust und die dir einfach einen Dropbox-Link schicken als Datenraumzugang. Und das sind, glaube ich, alles so Themen, die mögen im ersten Moment banal erscheinen, aber man muss auch fairerweise sagen, häufig tun die Menschen das, was sie gut können, nämlich wertschöpfend in ihrem Umfeld tätig zu sein und haben diesen ganzen klassischen Transactional-Fokus haben die gar nicht und ist ja auch fair, weil sie tun ja das, was sie tun, erfolgreich. Ja? Aber wenn man natürlich als Anwalt dann unterwegs ist und gerade jetzt, um vielleicht dieses Dropbox-Datenraum-Beispiel aufzugreifen und man am Schluss dann irgendwie den Garantiekatalog im SPA verhandelt und dann sagt, was ist denn eigentlich bekannt und was muss ich mir als Wissen zurechnen lassen als Verkäufer oder nicht, dann geht man natürlich da mit einer anderen Brille ran. Und das ist jetzt vielleicht so ein ganz plakatives Beispiel, was einem so in den Kopf schießt.
Ich glaube, übergeordnet ist ja die Aussage im Wesentlichen, wir müssen irgendwann einen Vertrag schließen. Und in dem Vertrag stehen Klauseln drin, die sind mal so und die sind für mich als Verkäufer mal günstig und manchmal halt nicht. Und je früher wir in der Lage sind, auf den Prozess einzuwirken, sodass wir diese Klauseln dann am Ende zu unseren Gunsten verhandeln können, desto besser. Und das fängt sicherlich damit an, einen vernünftigen Datenraum aufzustellen, was ja auch keine Rocket Science ist und was mit ein bisschen Anleitung. Und ihr habt da auch genug Erfahrung, als dass das irgendwie jemals schief gehen könnte. Aber es gibt eben die Beispiele, wo es manchmal schief geht und wo es einem dann hinten raus im Kaufvertrag extrem auf die Füße fällt. Ich glaube, ein anderes Beispiel ist zum Beispiel die Mitarbeiterinformation. Ja, ich habe natürlich immer das Bedürfnis, eine Transaktion so lange geheim zu halten, bis ich sie preisgeben muss. Und manchmal ist es so, dass es für Vorbereitung der Transaktion nicht hilfreich ist, wenn nicht die richtigen Leute eingebunden werden. Ja, ich kann natürlich als Geschäftsführer viel wissen, aber es gibt einen Grund, warum ich Abteilungsleiter habe, bei denen im Zweifel andere oder mehr Informationen zu bestimmten Themen zulaufen als bei mir. Wenn ich die zu spät einbinde, habe ich die Gefahr, dass ich vielleicht Dinge beantworte, die so nicht ganz richtig sind oder mit einem gefährlichen Halbwissen und dann muss ich revidieren. Auf der anderen Seite binde ich alle zu früh ein, fange die an vielleicht zu reden, bevor etwas spruchreif ist und dann gerät es vielleicht an die falsche Stelle, sodass dann die Konkurrenten davon mitbekommen und werben irgendwie meine Mitarbeiter ab. Das heißt, es gibt ganz viele Themen und das waren jetzt zwei Beispiele, wo man frühzeitig, glaube ich, verhindern kann, dass Kinder in Brunnen fallen.
Ja.
Ja, ich finde auch, also einerseits das Datenraumbeispiel mit Dropbox, irgendwie so eine Banalität des Alltags irgendwie, wo man so aus der Lebenspraxis eigentlich sagt, na gut, ich schicke halt irgendwie einen Link, da liegen Daten und dann kann sich das jemand angucken und gut ist. Wenn ich halt dieses aufgrund der Einmaligkeit in der Regel ja des Nachfolgeprozesses halt nicht weiß, welche Relevanz das hat und ich möglicherweise auch einen Berater oder Beraterteam dahinter habe, die sagen, na gut, ich lasse das mal halt irgendwie laufen und meine Güte, über Dropbox geht es halt auch irgendwie, dann summieren sich am Ende halt die Themen. Ja? Und dann habe ich nicht nur die Dropbox, die möglicherweise halt dazu beiträgt, dass ich Haftungsthemen im Vertrag nicht sauber abbilden kann, ja, weil ich eben keine entsprechendes Backup dessen habe, was dort an Informationen ausgetauscht wurde, wann es ausgetauscht wurde, wer sich irgendwas angeguckt hat. So, das kann natürlich irgendwie auch alles gut gehen. So, am Ende kann es aber auch wahnsinnig schief gehen. Und wenn ich dann halt in Kombination vielleicht auch noch mit du hast die Mitarbeiterinformationen jetzt noch als auch wirklich neuralgischen Punkt genannt, beziehungsweise der ja einhergeht nicht nur mit Mitarbeiter, sondern ich würde mal Stakeholder-Informationen umschreiben, sodass du auch Lieferanten, Kunden, das ist ja eine wesentliche Rolle einfach. Und das sind Themen, je mehr du davon anhäufst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Transaktionssicherheit sinkt. Mhm. Von daher ist das schon, wirkt das immer so wie ein kleines Thema und man spricht dann drüber, na, irgendwie alles selbstverständlich. Aber wenn es halt mal schief geht, dann ist halt komplett vorbei. Und dann hast du halt irgendwie 50 Jahre ein Unternehmen aufgebaut. Ja, gut, jetzt kauft es halt keiner mehr, weil irgendwas in die Binsen gegangen ist.
Vor allem der Grund, warum das dann in die Binsen gegangen ist, ist ja so absurd banal. Ne?
Ja, genau.
Du hast ein Riesenthema, weil du irgendwie den falschen Datenraumanbieter genommen hast. Ja, so absurd, wie das klingt. Ich glaube, eine Transaktion oder der Erfolg einer Transaktion hängt einfach vielfach davon ab, wie proaktiv du das steuern und lenken kannst. Und dafür musst du in der Lage sein, vorauszuschauen. Und ein Mittelständler, der zum ersten Mal einen M&A-Deal macht, das ist ja bei Nachfolgethemen ganz häufig so, der hat einfach nicht den Weitblick zu wissen, was passiert nach dem nächsten Schritt. Und wir haben den schon auf der rechtlichen Ebene und ihr habt den auf der M&A-Seite. Und man muss eben dann die Kommunikation aufrechterhalten und versuchen, Sensibilität zu schaffen für die richtigen Dinge. Ja, und nicht alles nur reaktiv zu nehmen, dann, wenn es kommt, weil dann ist es im Zweifel zu spät. Ich glaube, das ist so, wenn man einen Strich drunter machen will, der Grund, warum wir gerne sehr, sehr früh drin sein wollen und sehr, sehr früh beratend Einfluss nehmen wollen, ohne viel Aufwand zu produzieren. Wir machen jetzt nicht quasi das Ding total frontlastig, aber wir haben eben hinten raus die Themen auf dem Schirm, die wir vorne raus adressieren können und müssen, aus meiner Sicht.
Hm. Das ist gut. Du hast ja auch nochmal gesagt, alles arbeitet ja auf den Kaufvertrag und den erfolgreichen Abschluss hin. Wie steht ihr dazu? Kaufvertrag kommt vom Verkäufer. Ist das immer ein Muss oder man sagt immer, wer schreibt, der bleibt? Also wenn wir Unternehmen verkaufen, versuchen wir natürlich in der Regel dann auch eher den Vertrag von uns erstellen zu lassen und dann in den Datenraum einzugeben. Wie steht ihr dazu?
Also ich glaube, haben wir eine ganz klare Meinung. Nämlich wir machen den ersten Entwurf und der wird auch der letzte sein, ja? Weil an dem gibt es letztlich nichts mehr auszusetzen. Das ist ein ausgewogenes, feines Dokument, ja, was allen Parteien gerecht wird. Nee, Spaß beiseite, aber ich glaube tatsächlich, bleiben wir in der Nachfolgekonstellation, weil das sehr plastisch ist oder auch in jeder M&A-Situation, man kennt das Target selbst am besten und ich glaube, dadurch ist es auch nur fair, zu sagen, man macht den ersten Aufschlag und fairerweise bin ich auch kein großer Freund davon, zu sagen, man macht den ersten Aufschlag so, dass dann ein Bieter oder ein potenzieller Käufer, egal in welcher prozessualen Art, sich den Entwurf anguckt und sagt, Wahnsinn, Wahnsinn, was da alle, also praktisch alles so verkäuferfreundlich gedreht. Natürlich, ein Verkäuferentwurf ist ein Verkäuferentwurf, hands down, aber man sollte meines Erachtens schon gucken, dass man irgendwie ein nahbares Vertragsdokument entwirft und sagt, horch, das ist fair und damit kann es vorangehen. Ja, und deswegen ist es, glaube ich, hat man da sehr viel in der Hand, auch wie möchte man den Prozess angehen. Ja, also möchte ich jetzt in der Nachfolgekonstellation unangemessen aggressiv reingehen, weil ich entweder sage, ich sammle mir Kaufvertragsentwürfe der Bieter ein, und beacker die dann und schicke sie komplett rot und die Redline doppelt so lang zurück, weil ich alles gedreht habe. Oder mache ich einfach einen nahbaren Entwurf und kriege den Prozess smooth hin. Ja? Und da bin ich ein großer Freund
davon. Ich glaube, es gibt schon praktische Gründe, ne? Weil ja, wenn ich einen Bieterprozess habe und ich will irgendwie mit dem Binding Offer auch ein SPA-Markup haben, um die Position zu vergleichen, den Prozess kann ich ja gar nicht führen, wenn jeder seinen eigenen Vertrag schickt. die dann abzugleichen, da würden ja mehr Fees anfallen als für die Transaktion overall. Insofern manchmal aus praktischen Gründen. Und der Hauptgrund, warum der Mandant manchmal sagt, wollen wir die Gegenseite nicht den Vertrag vorbereiten lassen, wir gucken dann da drauf, sind ja die Kosten. Und wenn man ganz fair ist, wenn ich einen fremden Vertrag durcharbeiten muss, um die ganzen Gemeinheiten zu finden, die sich Anwälte manchmal den aggressiven Angang fahren, ausgedacht haben, da brauche ich mindestens genauso lange, wie meinen eigenen Vertrag zu nehmen, den ich auswendig kenne, wo ich ein paar Sachen anpassen muss, wo ich mir die Company durchgucken muss und überlegen muss, passt das hier und wie wollen wir es eigentlich machen? Da spare ich mir im Zweifel überhaupt gar kein Geld, zu sagen, wir machen nur den Markup. Ja.
Das bringt mich aber zu einer interessanten Folgefrage. Welche Rolle spielt denn bei euch Software oder KI im Rahmen von der Analyse aktuell oder auch vielleicht auf die nächsten Jahre gesehen? Weil wenn ich ein effizientes Tool habe, das irgendwie ganz gut funktioniert, dann hast du da ja möglicherweise den Zeitaufwand gespart.
Sehr gute Frage, ja, möglicherweise. Wir haben uns vielfach damit auseinandergesetzt und testen immer wieder neue Tools. Und die Idee ist eigentlich, dass man in der Lage sein könnte, zu sagen, hier sind 10 Parameter, so soll der Vertrag aussehen, bitte erstellen. So einfach ist es leider nicht. Und ich glaube auch, die echte anwaltliche Tätigkeit kommt nicht davon, die Einigung, die Parteien erzielt haben, dann in den Vertrag aufzuschreiben. Ich glaube, das wird vorausgesetzt. Mhm. Aber die eigentliche Tätigkeit kommt ja daher, auf die Einigung hinzuwirken. Und zwar in einer Art und Weise, die in irgendeiner Form angemessen und den Parteieninteressen entspricht. Mhm. Die KI, die uns helfen würde, ehrlicherweise, ist, es gibt Anwälte, die natürlich verschiedene Sweet Spots haben. Mancher Anwalt kann das besonders gut, mancher Anwalt kann das besonders gut. Und nicht jeder ist extrem gut im Vertrag. Mhm. Ja, das kann manchmal einfach sein, die Klausel so zu formulieren. Manchmal ist einer ein Spezialist für eine besondere Vertragsart und kann die extrem gut. Was uns aber helfen würde, wäre eine KI, die im Wesentlichen diese Unterschiede auf einen gewissen Nenner bringt und ein gewisses Niveau reinzieht, sodass egal wer den Vertrag jetzt bearbeitet, ein gewisses Niveau immer da ist. Und da würde uns zum Beispiel helfen, wenn wir eine KI haben und du kannst ja einfach sagen, ich brauche hier in der Klausel irgendwie 5 Variationen, um die in der Richtung oder in der Richtung anzupassen. Mhm. Und die KI gibt dir dann vielleicht aus deinem eigenen Vertragswerk Fundus eine Formulierung vor, die schon getestet wurde und die schon mal approved wurde und die kann man da einfügen. Sowas haben wir schon mal getestet in der Vergangenheit. Mhm. Aber solange wir uns wie die Verträge selber machen und noch kein großes Team haben, wo wir nicht genau wissen, wo die Capabilities am besten liegen, wäre das noch nicht so, dass es extrem gut zum Tragen kommen würde. Aber sowas schauen wir uns an, um einfach diese Interessenschwerpunkte und Fähigkeitsschwerpunkte ein bisschen anzugleichen oder zu ebnen.
Ja, und ich glaube, fairerweise ist es ja auch so, auch wenn es hinlänglich so scheint, dass man den Markup vom Anwalt zurückkriegt und dann der anwaltliche Counterpart dann wieder ein Markup zurückschickt und sich jeder meint, okay, die schmeißen jetzt Klauseln übereinander. Das kann doch eigentlich auch eine KI lösen. Also dieses Gespräch, das führe ich total häufig. Und glücklicherweise ist es ja schon so, dass man gerade in einer sehr komplexen Situation wie einer Unternehmenstransaktion die meiste Arbeit ja im Kopf und zwischen den Zeilen stattfindet. Und die Erleichterung durch KI, die ist sehr hilfreich, wenn man im Drafting der Klausel ist. Ohne Frage. Die Frage ist ja aber auch immer so ein bisschen, wie gut ist der Programmierer denn nicht? Also prompten zu können ist eins, ja, um jetzt in der Techie-Sprache reinzugehen, zu sagen, wie prompte ich, dass ich irgendwie eine Klausel habe, wo ich sage, aggressive Hello High Water geht so und können wir durchwinken? Ja. Versus, wie komme ich überhaupt dahin? Ja, also was für ein Denkprozess muss stattgefunden haben? Was muss auf Verhandlungsseite stattgefunden haben? Was muss kommerziell stattgefunden haben? Und wen muss ich überall alles abholen? Und das ist ja, glaube ich, so ein bisschen glücklicherweise die wesentliche Expertise der Anwältin oder des Anwalts, die auf der Transaktion sind, zu sagen, wie bringe ich das, was gesprochen wurde, in den juristischen Terminus und kann es dann abbilden? Und dann auf dieser Kurzstrecke des Abbildens, völlig fair. Da ist eine schneller entworfene Klausel, eine besser entworfene Klausel. Aber es ist ja so ein bisschen so, so ein bisschen das Henne-Ei-Thema. Ja?
Ja. Ich glaube, das ist ganz gut vergleichbar eigentlich auch mit den Dienstleistungen, die wir am Ende erbringen. So, also eine Unternehmensbewertung ist am Ende nichts sonderlich Komplexes auf rein operativer Ebene. Ja? Aber am Ende ist es auch ein Marktpreis, der sich dann irgendwie bildet. Und ich habe ganz viel Interpretationsspielraum, wie sich am Ende dann der Preis zusammensetzt. So, und ich glaube, das ist, oder nicht nur ich glaube, sondern auch die juristische Arbeit, das habt ihr ganz gut beschrieben, besteht eben nicht nur daraus, da den Vertrag mal hinzubasteln und Klausel über Klausel zu werfen und unterschiedliche Interpretationen dazu zu haben, sondern ist am Ende auch eben ein Konsens, der zwischen den Parteien entsteht und der viel zwischen den Zeilen passiert. Und ja, das ist bei uns ganz genauso.
Ja. Genau, ja. Vielleicht noch eine letzte Frage, bevor wir zum Ende kommen. Was würdet ihr Jurastudenten empfehlen, die ins M&A wollen? Oh.
Nochmal drüber jetzt nachzudenken. Nochmal drüber Nacht drüber zu schlafen. Ich glaube, M&A ist so mit die juristisch untypischste Form der Anwaltschaft im Zweifel. Wenn man Anwalt und Jura gut kann, muss man, glaube ich, für M&A noch ein paar ganz wesentliche Dinge sich noch drauf schaffen. Ich habe es neulich zu Hause erzählt, meine Arbeit im Moment ist wahrscheinlich zu 15% Jura. Und der Rest hat mit Jura eigentlich überhaupt gar nichts zu tun. Das heißt, ein Großteil meiner Arbeit ist eigentlich Kommunikation mit anderen Menschen, Koordination von Prozessen, vielleicht das Aufpicken von bestimmten Stimmungen, auch wenn wir über Kaufverträge sprechen, ne? Die einzelne Klausel isoliert zu betrachten, fair enough, da findet man irgendwie so einen Weg. Aber zu überlegen, wo drückt der Schuh jetzt eigentlich? Und wenn ich den Vertrag als Gesamtes sehe, in Kombination mit den Stimmungen auf der Gegenseite und auf der eigenen, was ist uns wichtig? Manchmal ist es total irrational, was den Mandanten oder der Gegenseite wichtig ist.
Ja, klar.
Ja, und das über einen Einklang zu bringen. Das heißt, was muss ich eigentlich noch können? Man braucht eine gewisse sprachliche Begabung, sowohl im Deutschen als auch im Englischen, weil das natürlich auch relevant ist. Man muss mit Menschen gut können, man muss kommunizieren wollen, man muss Prozesse koordinieren und man braucht sehr, sehr viel Spaß und Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen. Und wenn man die Sache mitbringt, dann, glaube ich, ist man fast schon prädestiniert oder versaut für alle anderen juristischen Tätigkeiten, außer M&A.
Deswegen wäre, glaube ich, der ganz praktischste Hinweis an jede Jurastudentin und jeden Jurastudenten, sich einfach mal in ein schonungsloses Praktikum zu begeben. Und das ist nämlich tatsächlich so, weil ich glaube, was schwierig ist, ist zu sagen, so ist es, M&A-Anwältin, M&A-Anwalt zu sein. Ich glaube, das ist was man erleben muss. Und dann muss man eben die Spannung von Transaktionen fühlen und auch die Freude daran entwickeln können oder einfach auch sagen können, das ist völliger Wahnsinn, ich kann nicht den ganzen Tag Heavy Metal. Ich mache einfach lieber was anderes. Ohne Wertung, aber ich glaube, Trial and Error ist da der beste Ratgeber.
Sehr gut, vielen Dank. Ich glaube, das war auch ein sehr, sehr gutes Schlusswort für unseren Podcast. Lieber Thorsten, lieber Johannes, vielen Dank, dass ihr heute unsere Gäste wart. Genau, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und bis demnächst bei M&A und Currywurst.